Suche und Ordnung. Das Literaturgespräch bei Detektor FM.
Herzlich willkommen und hallo bei dieser Ausgabe unseres Literaturpodcasts Suche und Ordnung hier bei Detektor FM. Mein Name ist Christian Eichler. In der letzten Folge war Takis Würger bei uns zu Gast und hat über Männlichkeitsbilder und Erfolg gesprochen. Falls Sie diese Folge verpasst haben sollten, ist das gar kein Problem. Die können Sie ganz einfach nachhören in der Podcast-App Ihrer Wahl. Zum Beispiel Apple Podcasts oder Podcast Addict. Und auch bei den Streaming-Diensten Deezer und Spotify. In dieser Ausgabe trifft Bastian Astonk Philipp Winkler. Er hat im letzten Jahr mit Hool einen Überraschungserfolg gelandet. Sein Romandebüt handelt von der Hooligan-Szene in Hannover und war unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert. Bastian Astonk wollte zuerst wissen, wie es Philipp Winkler seit der Fertigstellung von Hool ergangen ist.
Als ich mein Manuskript fertig geschrieben habe, bin ich erstmal direkt in den Balkan geflogen. Deswegen musste ich das Manuskript die letzte Manuskriptfassung innerhalb eines Monats runterrattern, weil ich eben schon die Flüge nach Albanien gebucht hatte. Und weil meine Agentur mich mit auf die Buchmesse nehmen wollte 2015 und ich auch mit wollte in der Mappe sozusagen. Genau, und dann war ich in Albanien, Kosovo, Serbien mal wieder. Konnte erstmal irgendwie mich zurücklehnen und entspannen nach dem Hardcore-Schreiben. Also ich habe wirklich die letzte Manuskriptfassung komplett in dem einen Monat fertig geschrieben. Ja, und dann war ich mit auf der Frankfurter Buchmesse 2015 und dann gingen eben die Angebote bei der Agentur ein vom Verlag, von den Verlagen. Und dann kristallisierte sich eben dann am Ende unter anderem Aufbau heraus. Und dann habe ich mich für Aufbau Verlag entschieden.
Und wann war der Moment, wo du gemerkt hast, dieses Buch ruft irgendwie starke Reaktionen im Literaturbetrieb? Also es ist ja erstmal toll, einen Verlag zu finden, verschiedene Angebote zu haben. Das ist ja erstmal, als wenn man seinen ersten Roman schreibt, schon mal eine Leistung, überhaupt das zu machen. Und davon träumt man erstmal. Und dann ist aber irgendwann der Punkt gekommen, wo du ja gemerkt haben musst, hier passiert mehr als nur die normalen Reaktionen.
Ich glaube, der erste Moment, wo ich dachte, okay, das ist mehr als ich je erwartet hätte, war, als Aufbau in ihrem Angebot sozusagen beinhaltet hatte, Hool als Spitzentitel zu setzen fürs Herbstprogramm. Das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, die haben scheinbar irgendwas sehen die darin, die haben irgendwie jetzt schon so ein Vertrauen in das Manuskript. Die sehen da irgendwas drin. Was, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ganz andere Sachen als ich, aber trotzdem mit einigen Überschneidungspunkten, was auch ein Grund war, warum ich mich für Aufbau entschieden habe. Einfach durch die guten Gespräche. Ich bin dann auch noch extra auf einen Tag zur Frankfurter Buchmesse hingefahren, um mich mit Gunnar Zinniburg, dem Verlagsleiter, und Tom Müller, meinem Lektor jetzt, zu treffen. Und ja, und die Gespräche liefen so gut, dass ich mich im Grunde aufgrund dessen dann für Aufbau entschieden habe. Und das war so wirklich der erste Moment, wo das irgendwie mehr war, als ich gedacht hätte.
Und hast du das verfolgt, was so geschrieben worden ist? Also hast du die Rezensionen durchgelesen?
Ja, klar. Also nicht alle. Es waren ja auch genug. Also irgendwann reicht es dann auch. Aber klar habe ich das so verfolgt, vor allem was die großen Tageszeitungen irgendwie geschrieben haben oder Magazine wie der Spiegel oder so. Irgendwann reicht es auch, also dann muss man sich wieder so ein bisschen zurücknehmen daraus. Und das ist natürlich immer generell toll, so wenn's besprochen wird. Ob es dann negativ oder positiv besprochen wird, das ist dann wieder eine andere Sache, aber auch mit einer negativen Kritik, glaube ich, umgehen zu können und kann der was abgewinnen, je nachdem, wie ich eben mit der Argumentation oder der Kritik an sich oder wie der Artikel, wie der Text geschrieben ist, wie er einfach handwerklich gemacht ist, irgendwie da übereinstimmen kann oder das gut finden kann.
In der letzten Ausgabe war Takis Würger zu Gast, der die etwas steile These aufgestellt hat, dass sozusagen der Erfolg auf dem Markt entscheidet über die Qualität eines Buches. Jetzt ich weiß schon, was er meint, aber gleichzeitig gibt es sicherlich sehr viele Gegenbeispiele. Na, dann wäre, weiß ich nicht, 50 Shades of Grey oder sowas halt ein wahnsinnig tolles Buch, weil es sehr viele Exemplare verkauft hat. Mhm. Trotzdem ist da vielleicht auch ein Stück Wahrheit dran. Hat der Erfolg des Buches sozusagen deine Perspektive auf sozusagen dein Schreiben und auf die Qualität des Buches verändert?
Nee, eigentlich nicht. Also würde ich zumindest in meiner jetzigen Situation ein paar Monate danach nicht behaupten. Wo es definitiv Unterschiede gab, war an dem Punkt, wo ich das erste Belegexemplar in der Hand gehalten habe. Also wirklich als fertiges Buch zwischen zwei Deckeln. Dann waren da wirklich so Differenzen zwischen dem an dieser Textdatei, an der ich über Jahre lang irgendwie gearbeitet habe, und dem manchmal ausgedruckten und dem, was dann am Ende geworden ist, mit einem Cover, mit einem Klappentext und allem. Das waren wirklich zwei unterschiedliche Gegenstände, aber sonst nicht.
Jetzt hat man ja, wenn man den ersten Roman schreibt, erstmal sozusagen die ganze Welt an Themen offen. Okay, sozusagen, das ist ja auch ein großes Problem, glaube ich, für viele, dass man einfach, dass alles sozusagen möglich ist. War dir klar, dass du dein erstes Buch über dieses Thema schreibst?
Naja, irgendwann war es mir klar. Mhm. Und irgendwann war es auch klar, dass ich dabei bleibe. Und das war natürlich auch ein ziemlicher Kampf, vor allem über die ersten zwei Jahre sogar. Vor allem war es ein Kampf, wo man natürlich auch mit dem Schreiben an sich hadert, mit der Arbeit an diesem ersten großen Erzählprojekt, was man sich irgendwie vorgenommen hat und dann natürlich auch das ausweitet auf das Thema, ist das Thema irgendwie nicht das Richtige, ich habe eigentlich gerade doch lieber Lust auf was anderes. Mhm. Das sind dann natürlich unterbewusst ganz andere Sachen, die da reinspielen, weswegen man das dann irgendwie in Frage stellt. Aber ansonsten, ja, wahrscheinlich war da diese Dringlichkeit irgendwie, zumindest in mir selber, dass es das sein sollte. Und natürlich ist aus dieser Ursprungsidee, ich will einen Roman schreiben, der sich in irgendeiner Ausformung auch immer mit Hooliganismus befasst, in irgendeiner narrativen Form gefasst, da wird natürlich auch sehr schnell sehr viel mehr von. So, weil einfach nee, die Idee, Hooliganismus in einen Roman packen, das wird halt nichts. Also dann geht es irgendwann geht es um Figuren, es geht um Menschen, es geht um Biografien, um Geschichten, es geht um Emotionen. Und das ist dann natürlich die Geschichte, die irgendwann diesen Platz eingenommen hat, dieser Idee.
Du hast für die FAZ oder für die FAS so einen Beitrag geschrieben über diese ganze Szene und beschreibst es selbst als sowas, was so hinter irgendwie, es gibt so eine, es geht ja viel um eine Tür, also es gibt so eine Türmetapher, dass es hinter verschlossenen Türen stattfindet. Nun gibt es aber auch gerade in England relativ viele schon sozusagen Filme und Dokumentationen und aber auch fiktionale Sachen zu dem Thema. Hast du gelesen darüber? Hast du dich mit Leuten getroffen? War das so eine klassische journalistische Recherche oder wie hast du das gemacht?
Nee, würde ich nicht als klassisch journalistische Recherche bezeichnen, auch wenn ich natürlich Sachen wie Interviews und so geführt habe an bestimmten Orten war, in Hannover oder in Leipzig, wo ja auch eine Szene im Buch spielt. Aber ansonsten war das einfach eine Mischung von vielen Dingen. Also dieses Phänomen Hooliganismus hat mich eben schon jahrelang irgendwie interessiert. Ich bin Fußballfan seit immer. Und irgendwann geht das Interesse einfach, oder so war es zumindest bei mir, geht über den eigenen Verein, die Ergebnisse oder Transfers oder schieß mich tot, geht hinaus. Und man interessiert sich natürlich auch für Subkulturen, die an diesem ganzen Kontext dranhängen. Und diese Sachen aus Großbritannien, vor allem Football Factory, habe ich natürlich gesehen. Es war mir bekannt, was mir allerdings nicht bekannt war, weil ich einfach nie drauf gekommen bin, das mal nachzuschauen. Das habe ich, glaube ich, erst letztes Jahr erfahren, dass Football Factory tatsächlich auch auf einem Roman basiert. Also scheinbar habe ich vielleicht auch nicht so gut recherchiert. Ich habe das Buch auch bis heute noch nicht gelesen. Und diesen relativ furchtbaren Film von Lexi Alexander mit Elijah Wood habe ich natürlich auch mal gesehen und sowas. Das war aber eher aus Interesse am Thema. Und wie es, aber vor allem, wie es filmisch umgesetzt wird. Und einfach am Film an sich sind beide nicht die besten Filme, die man je gesehen hat. Football Factory schafft es noch halbwegs, dem Ganzen irgendwie nahe zu kommen. Und ansonsten, nee, also das sind ja hauptsächlich sind das auch irgendwie Autobiografien oder Biografien von irgendwelchen Althools, die wirklich meistens auch die Tinte nicht mehr halten können. Also das ist natürlich an sich interessant, was sie so für ein Leben geführt haben. Aber jetzt als Buch und als Literatur interessiert mich das eher weniger.
Dann bist du als Person auch irgendwie immer präsent. Du warst viel unterwegs, glaube ich, hast viele Lesereisen gemacht. Also hast du das Gefühl manchmal, dass dein Publikum bei den Lesetouren oder die Journalisten mal prüfen wollen, was stimmt jetzt an dem und was ist jetzt echt und gucken wir uns jetzt mal den brutalen Typen an, der es womöglich ist, oder ist das alles nur erfunden?
Nee, also vom Gefühl her war es nicht so. Vielleicht sind durchaus bei Lesungen Leute hingekommen, die eben mal irgendwie den Hool-Typen sich anschauen wollten, aber ich glaube, so ein Vorhaben zerschlägt sich dann relativ schnell an der Realität. Ansonsten, natürlich kommt jedes Mal, wenn ich eine Lesung gehalten habe und danach gibt es eine Q&A, so gut wie jedes Mal die Frage, wie viel davon ist autobiografisch, waren sie selber und so weiter und so fort. Was natürlich nervt, auf Dauer, klar, wenn du immer wieder, weiß nicht, wenn du 4 Lesungen in der Woche hast und an jedem dieser 4 Abende wirst du das gefragt und dann noch andere Sachen, die auch immer wieder auftauchen, klar, geht dir das irgendwann auf den Puffer. Aber man muss sich eben auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man der Einzige ist, der diese Frage jedes Mal wieder hört. Man kann nicht hingehen und erwarten, dass die Leute jedes Interview gelesen haben, wo ich das natürlich dann immer aufkläre, wenn es da irgendwelche Missverständnisse oder Missglauben gibt. Das kann man einfach nicht erwarten. Von daher nervt es mich auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich es total verständlich finde. Also das ist mein Debütroman, die Leute wissen noch nichts über mich. Dann schlagen sie vielleicht hinten das Buch auf, sehen, dass ich da aufgewachsen bin, wo das Buch auch zum größten Teil spielt. Da kann man natürlich auch wieder Verbindungen ziehen, die total nachvollziehbar sind. Dass es da spielt, wo ich aufgewachsen bin, hat natürlich komplett literarische Gründe. Auf der anderen Seite ist es auch wieder verständlich.
Macht dir Spaß, so Leute zu treffen, also sozusagen das Publikum zu treffen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich auch, würde ich sagen, das Schönste an Lesetour. Mit den Lesern irgendwie in Kontakt zu kommen, auch wenn es nur irgendwie kurz hier, willst du mal unterschreiben und dann wechselt man kurz irgendwie ein paar Worte oder so. Und dann, irgendwie, das ist für meinen Sohn, der ist 14 und geht hier zu, was weiß ich, SC Paderborn oder so. Oder das ist für meine Tochter, das freut mich tatsächlich immer noch mehr. Also das hatte ich natürlich, meistens fragen die Leute irgendwie für meinen Sohn oder für meinen Bruder oder sonst was. Also, weiß nicht, ich glaube, für die Tochter hatte ich jetzt ein- oder zweimal nur, aber das hat mich auf jeden Fall auch am meisten gefreut.
Gab es irgendwann mal den Zeitpunkt, wann du dich entschieden hast, Schriftsteller zu werden? Das ist ja erstmal eine Berufswahl, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Beruf ist, aber die meisten Leute haben ja keinen anderen Schriftsteller in der Familie und man kennt sozusagen wenig Leute. Manchmal hat man so einen Künstler, so einen verrückten Onkel oder irgendwie sowas. Aber hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, das ist eine ernsthafte Option für dein Leben und das möchtest du ernsthaft weitermachen? Und wann war das?
Sehr spät. Also ich würde sagen, auch erst wirklich ernsthafter nach dem Studium. Natürlich, wenn man auch noch kreatives Schreiben oder literarisches Schreiben studiert und zwischen lauter anderen Schreibern hockt die ganze Zeit, ja, da wird man, also da flippt man zwischendurch natürlich auch mal vollkommen aus, was auch ganz gut ist ab und zu, glaube ich. Wenn man sich dann wieder ein bisschen abstoßen kann. Aber wirklich die ernsthafte Überlegung, okay, das ist irgendwie was irgendwie mein weiterer Weg oder zumindest erstmal kurzfristig gesehen auf ein paar Jahre mein Weg sein könnte, das kam, glaube ich, wirklich erst nach dem Studium. Also vielleicht auch erst irgendwie nach diesem halben Jahr, wo ich dann nach dem Studium noch am Manuskript gearbeitet habe. Also vielleicht tatsächlich auch erst mit den ersten Verlagsangeboten.
Und du hast gerade gesagt, du hast in Hildesheim studiert. Sitzt man zusammen und redet über Texte oder hat man so eine Art Hausaufgaben und muss über bestimmte Themen schreiben oder wie funktioniert das?
Beides. Also ich glaube, es gibt so viele Wege, irgendwie dieses Studium zu bestreiten, wie es da Studenten gibt. Und das sind nicht viele. Bei mir war es so, also ich habe mich größtenteils aus sowas wie Textwerkstätten, im ersten Semester musste man, glaube ich, eine machen, um eben dieses Teilmodul dann irgendwie belegt zu haben. Danach musste man im universitären Kontext aber auch nie wieder eine Textwerkstatt besuchen, wenn man nicht wollte. Die meisten suchen sich dann ihre Gruppe, ihre Peergroup, mit der sie irgendwie auf einem Level sind und besprechen die Texte dann außerhalb des universitären Rahmens. Und natürlich gibt es am Anfang des Bachelorstudiums gibt es dann so elementares Schreiben oder kreatives Schreiben, hieß auch einfach ein Seminar, wo man dann wirklich nochmal so handwerkliche, kleinere Sachen durchprobiert, auch anhand von Hausaufgaben. Es ist relativ frei und jedem relativ selbst überlassen, wie er damit umgeht und wie er selber irgendwie zu seiner Arbeitsweise findet. Also wie gesagt, ich habe mich da größtenteils rausgehalten aus diesem ganzen Schreiberding, was schon in Hildesheim ein Ding ist, was hauptsächlich von den Schreibern zu einem Ding gemacht wird. Und hatte natürlich auch irgendwie so meine Leute, die aber gar nicht mal unbedingt auch kreatives Schreiben studiert haben müssen. Also mein bester Freund zum Beispiel hat Kulturwissenschaften, Literatur studiert, ist auch, finde ich, ein sehr guter Autor. Mit dem habe ich mich viel ausgetauscht, weil wir auch so ziemlich genau den gleichen Geschmack an Literatur, Film, Musik, alles haben. Das ist natürlich ein wunderbares Level, auf dem man sich begegnen kann, um über Kunst zu reden, auch wenn es da nicht viele Reibungspunkte gibt. Aber sonst habe ich das mit dem Schreiben eher mit mir selbst ausgemacht. Also ich bin glaube ich, nicht derjenige, der das sofort irgendwie nach außen tragen muss und hier, ich arbeite jetzt an dem und schmeiß euch voll mit meinen Blättern. Bei mir dauert das erstmal relativ lange, dass das alles irgendwie für mich Sinn ergibt und dass ich auch auf so einem Level muss ich selber einfach dahinter stehen können, schon auf einer gewissen Ebene. Natürlich, textlich kann man immer noch irgendwie was machen, aber selbst auf so einer Ebene muss ich schon irgendwie hinter irgendwas in diesem Text stehen können.
Hast du irgendwas da gelernt? Also wo du wirklich das Gefühl hattest, so ey, das hat mir was wirklich gebracht im Schreiben des Romans? Das ist ganz, ganz blöd, so handwerkliche Sachen oder technische Sachen?
Ich glaube tatsächlich, das meiste habe ich außerhalb der Seminare gelernt, einfach in diesem Austausch von irgendwie Gleichgesinnten sozusagen. Und einfach natürlich, weil dazu ist das Studium da. Du sollst irgendwie so diesen Spielraum haben, um einfach rumzufacken, um zu schreiben, um dich auszuprobieren, um zu experimentieren. Und das habe ich auch genug gemacht.
Hat man da so eine Konkurrenzsituation? Also ich sehe das immer mir tun halt wahnsinnig, Kunststudenten tun mir immer total leid. Also wenn jemand Kunst studiert, denke ich immer so, das ist halt eine furchtbare Situation, weil das ist sowieso schon so unwahrscheinlich, das zu schaffen irgendwie. Und dann hat man auch diese ganzen anderen Leute und dann weiß man, kann man überhaupt nicht einschätzen, ist der andere vielleicht besser oder wie. Also ich stelle mir das eine sehr schwierige Situation vor, seinen eigenen Weg zu entwickeln und auch seine eigene Vorstellung davon, was man tun möchte, zu entwickeln, wenn man sozusagen ständig umgeben ist von Leuten, die das Gleiche eigentlich wollen. Hast du gerade gesagt, dass dein Kumpel eigentlich was anderes gemacht hat? Also ist das schwierig mit anderen sozusagen ambitionierten Schriftstellern oder angehenden Schriftstellern sich auszutauschen?
Natürlich gab es auch Zeiten, in denen ich irgendwie anders gedacht habe und ich kann natürlich auch alles, was ich jetzt in der Retrospektive erzähle, ist natürlich aus meiner jetzigen Position irgendwie gefärbt. Ich hatte auf jeden Fall auch irgendwie Phasen, wo ich irgendwie dachte, boah, der kriegt irgendwie das Stipendium und der ist zu dem Wettbewerb eingeladen oder sowas. Und das geht, glaube ich, vielen so. Und das ist vielleicht auch nicht verkehrt, dass es so ist, wenn sich das auf einem bestimmten Level noch hält. Ich denke, es gibt sicherlich auch Leute, die das viel zu ernst sehen, einfach irgendwie denken, sie müssen da irgendwas beschützen. Aber dafür ist es ja auch da, also so ein bisschen, dass man sich aneinander reibt, dass man im Grunde in so eine Simulation kommt, mhm, für später mal, falls es ein später im Literaturbetrieb irgendwie gibt, wenn man sich dem überhaupt ergeben möchte sozusagen, was natürlich auch wieder in verschiedenen Formen passieren kann. Ja, und ich selber, ich würde nicht sagen, dass ich mich da, wie gesagt, bis auf bestimmte Phasen, wo man wahrscheinlich mit dem eigenen Schreiben aber eher unzufrieden war generell und das natürlich dann auf andere Dinge und auf andere Leute projiziert. Sonst aber denke ich, weil es hat, die anderen können machen, was sie wollen, aber es hat im Grunde mit meinem Schreiben und mir persönlich nichts zu tun. Der Einzige, der für mein eigenes Schreiben zuständig und verantwortlich ist, bin ich.
Wir müssen über Gewalt sprechen natürlich. Es gibt in dem Buch mehrere Stellen eine sehr explizite Darstellung, auch eine sehr ausführliche Darstellung von Gewalt haben. Ist dir das schwer gefallen, das zu schreiben? Oder hat dir das womöglich Spaß gemacht? Und wie bist du diese Szenen angegangen? Also sozusagen jetzt rein choreografisch gesehen, also als sozusagen als Regisseur würde man ungefähr wissen, was man machen will. Als Schreiber ist das ja gar nicht so einfach.
Nee, also ich habe mich drauf gefreut, weil das war unter anderem einer der Sekundärgründe wahrscheinlich, warum ich irgendwie mich für dieses Projekt entschieden habe, weil ich natürlich so Gewaltszenen aus literarischer Sicht unheimlich interessant finde und ziemlich schwierig, einfach gut zu schreiben. Ich finde, es wird oft eben scheitern die Leute furchtbar krass daran. Es gibt natürlich auch wieder Gegenbeispiele. Also zum Beispiel eine Szene, von der ich unglaublich beeindruckt war, war in All die schönen Pferde von McCarthy, wo es irgendwie zu so einer Messerstecherei in so einem mexikanischen Knast kommt und die wirklich super geschrieben ist. Also so, dass man wirklich irgendwie die Messer durch die Luft schlitzen hört. Und an sowas habe ich mich eher orientiert und wollte mich daran versuchen. Hatte bestimmt auch schon mal irgendwie in Kurzgeschichten oder so Schlägerei-Szenen oder so vorkommen. Und ansonsten war das einfach eine Sache, wo ich auch durchaus aus Erinnerungen geschöpft habe. So, weil ich habe auch meine Erfahrungen mit Gewalt gemacht, mit Schlägereien oder Massenschlägereien oder so. Natürlich, das waren nie verabredete Sachen, keine Matches. Aber ich glaube, ich war schon irgendwie in genug Situationen, sodass ich sie im Grunde dann Transferarbeit leisten konnte. Einfach indem man sich irgendwie zurückerinnert, okay, was ging in mir vor oder was geht in mir vor, wenn ich in so einer Situation stecke oder was kann in einem vorgehen? Welche Dynamiken hat so eine Situation überhaupt? Was geht da wirklich faktisch vor sich? Welche Bewegungsabläufe gibt es? Wie sind irgendwie die Gruppendynamiken in so einer Massenschlägerei oder so? Und da habe ich einfach viel Transferarbeit dann in diese verabredeten Matches geleistet.
Es gab in der Süddeutschen, glaube ich, am Wochenende ein Interview mit, ich weiß gar nicht, es war kein Interview, es war ein Artikel über den Wiener Zuhälter, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, der ein Buch darüber geschrieben hat, sozusagen eine Biografie geschrieben hat, die schon ganz oft verfilmt werden sollte, der den Satz gesagt hat, ihn störe immer, dass sozusagen der erotische Aspekt von Gewalt nie erzählt wird. Jetzt hat man bei dir tatsächlich, also gerade bei Heiko, dem Erzähler, hat man oft das Gefühl, das ist der Moment, in dem er wirklich lebt und für den er auch lebt. Würdest du das unterschreiben? Also dieser Moment, dass der sozusagen dem Eros oder dem Moment nahe ist?
Ja, auf jeden Fall. Bei Heiko, dem Protagonisten, definitiv. Das ist einfach das, der Bereich, in dem er gut ist, in dem er durch seine Fähigkeiten auch innerhalb dieser Gruppe und innerhalb der Hierarchien in dieser Gruppe einfach Bestätigung erfährt, die er sonst in seinem Leben subjektiv gesehen oder vielleicht auch ein bisschen objektiver gesehen nicht erfahren hat. Und wenn das natürlich irgendwie das Einzige ist, was dann wieder subjektiv gesehen in deinem Leben einen Sinn ergibt, in dem du dich auskennst und in gewisser Weise zu Hause fühlst, dann kann das auf jeden Fall in solche Sphären gelangen, wo es dann auch vielleicht schon erotische Anleihen fast bekommt.
Man hat ja das Gefühl, dass sozusagen insgesamt die Gesellschaft weniger gewalttätig wird. Also sozusagen Gewalt spielt irgendwie rein statistisch gesehen, spielt Gewalt eine weniger große Rolle. In Familien, im öffentlichen Raum und so. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass da, wo Gewalt stattfindet, sie irgendwie extremer wird und wir auch alle uns irgendwie an der Darstellung von Gewalt irgendwie, es hat auch was sehr Unterhaltsames. Also in Computerspielen, in Actionfilmen, in der Literatur. Glaubst du, dass sozusagen diese Räume, die kleiner werden, also auch für körperliche Auseinandersetzungen, dass die dazu führen, dass wir irgendwie sozusagen diese Ventile extremer nutzen?
Also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, wenn es um die Rezeption von Gewalt geht. Das ausübende Element, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt der Quell dafür ist. Aber ich denke, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum Huhl dann tatsächlich so erfolgreich oder relativ wurde. Einfach, das ist für die Leute, die, also ich sag's jetzt mal blöd, für die Standard-Literaturleserin irgendwie, das ist natürlich auch was Exotisches, so, weil das sind irgendwie Lebenswelten und Umgebungen, die normale Leserin, der normale Leser von Literatur eben eher nicht kennt. Und also in der Rezeption würde ich auf jeden Fall denken, dass das dazu führt.
Es gibt jetzt nicht nur körperliche Gewalt in dem Buch, sondern es gibt auch psychische Gewalt, wenn man so will. Also die Familien funktionieren jetzt nicht so optimal, kann man glaube ich sagen. Es ist in den Verhältnissen, also die Freundschaft der Clique um Heiko, das ist sozusagen der Ort, wo echte Freundschaften ist auch noch so eine Frage, ob das wirklich echte Freundschaften sind, aber zumindest in den Familien funktioniert es halt nicht so richtig. Es gibt Alkohol, es gibt irgendwie eine Perspektivlosigkeit. Was hat dich so an diesem Milieu gereizt?
An dem Milieu an sich, also das, ich glaube, man kann eher nicht von einem Milieu sprechen in dieser Hinsicht. Es sind viele kleine Milieus, die da irgendwie zusammentreffen und eine Lebenswelt bilden. Aber diese allgemeine Lebensumgebung, und ich spreche jetzt nicht unbedingt von den Tierkämpfen zum Beispiel, das ist was mir selber jetzt nicht allzu fremd ist. Also ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie, war der erste in meiner Familie, der überhaupt studiert hat. Also das sind einfach Sachen, die reizen mich sozusagen auf eine andere Weise schon, aber auf eine gewisse Weise auch nicht, weil es eben einfach etwas ist, was mir vertraut ist. Und da natürlich dann auch das Selbstvertrauen, das irgendwie literarisch zu verarbeiten, da ist und vorhanden ist. Andererseits, klar, so diese Sache mit den Tierkämpfen, also das hat auch wieder eine ganz eigene Bewandtnis, warum das dann irgendwie noch da reingerutscht ist. Das ist wirklich das Element im Manuskript, was als letztes, also wirklich in der letzten Manuskriptfassung erst eingeflossen ist, fand ich schon reizvoll auch, weil es einfach so diese Dunkelzonen habe ich es öfters mal genannt. Irgendwie, es klingt blöd, aber es trifft es, glaube ich, ganz gut, wenn man es so auf ein Wort beschränken will. Das ist einfach was ich irgendwie spannend finde und interessant finde. Das sind immer so Extremsituationen, weil sich dann eben in solchen Situationen, die solche gewissen Milieus eben auch beinhalten können oder tendenziell eher beinhalten können, als jetzt irgendwie das Bildungsbürgerliche, wo sich dann wirklich, finde ich, Persönlichkeiten voneinander deutlicher abgrenzen, wo sich Charakterzüge herauszeichnen, von denen man vielleicht auch selber nicht gedacht hätte, dass sie existieren, so mit den Tierkämpfen und so. Das ist schon, also muss ich nicht selber sehen, aber darüber schreiben.
Du hast ja mit dem ganzen Geld hast du dir doch jetzt einen Tiger gekauft wahrscheinlich, oder?
Ja, das ganze Geld.
Trotz dieser relativ extremen Gewaltdarstellung hat man immer das Gefühl, Heiko ist irgendwie ein ganz guter Typ. Also man merkt, dass sozusagen du den mit einer so einer Grundsympathie beschreibst. Also der ist, und das ist ganz lustig, weil der bricht zwar Leuten, sozusagen schlägt denen die Vorderzähne aus, aber er quält keine Tiere, ist zu Frauen nett, ist ein loyaler Freund, ist zu seinen Freunden irgendwie ein sehr, sehr loyaler Typ. Siehst du den eigentlich als positive Figur? Den als einen Helden?
Nee, also ich würde auch nicht so weit gehen, ihn selber jetzt irgendwie als Anti-Helden zu titulieren. Ja, es ist schwer, das irgendwie zu differenzieren, weil ich bin immer noch derjenige, der Heiko sozusagen erfunden hat. Auch wenn sicherlich Charakterzüge von mir selber in ihm stecken oder von anderen realen Personen und Menschen, die ich kenne. Aber Heiko kommt aus mir und da finde ich es relativ schwer, das irgendwie auf den Punkt zu bringen und zu sagen, Heiko ist für mich so und so. Und ich finde es auch eher spannend, was jede Leserin und jeder Leser daraus macht.
Man hat jetzt natürlich schnell die Versuchung, Heiko als so eine Art Archetyp für irgendwas anderes zu sehen. Also es gibt ja so viele Diskussionen um Gewalt und junge Männer. Wir haben gerade darüber gesprochen, eigentlich ist Heiko eine sehr sympathische Figur. Gleichzeitig denkt man, okay, der hängt einer sozusagen Ideologie an, die erstmal durch überhaupt nichts, die vollkommen, das könnte auch alles andere sein. Das ist ein sehr abstrakter Begriff von Ehre, von eben einem Fußballverein, der auch genauso gut was anderes sein könnte. Also könnte man diesen Fußballverein auch durch den Islam ersetzen?
Also den Islam, klar, im Grunde könnte man es immer so hinbiegen, dass man den Verein in diesem Buch oder vielleicht auch den Freundeskreis oder die Hool-Truppe an sich als Allegorie sieht oder als Parabel auf irgendwas anderes. Und es ist auch, also zumindest ich sehe das so, dass es erstmal immer legitim ist, wenn jemand sowas sagt und dass ich das meistens auch irgendwie abnicken würde. Weil es eh immer aus der Person, die es jetzt irgendwie gelesen hat und mit eigener Les- und Lebenserfahrung da reingeht, wie in jedes andere Buch oder jeden anderen Text, den sie liest. Außer wenn es jetzt total, also wirklich so verquer ist, dass ich wirklich auch nur noch sagen muss, nee. Ich selber will mich dazu auch nicht zu explizit äußern eigentlich. Also nicht, um jetzt irgendwie gewissen Sachen auszuweichen, weil natürlich habe ich mir was dabei gedacht. Ich habe mir zum Beispiel nicht dabei gedacht, dass irgendwie, dass man den Verein, den man jetzt anhängt, irgendwie mit einer politischen oder einer Glaubensideologie irgendwie ersetzen sollte. Da bin ich dann einfach zu nah auch an der Geschichte. Mhm. Aber ich sehe mich einfach selber eher. Also wie gesagt, ich habe mir gewisse Sachen dabei gedacht, aber ich find's auch besser, wenn eben diese gewissen Sachen oder manche dieser Sachen ungesagt bleiben von Autorenseite. Das beziehe ich jetzt gar nicht auf mich selber, sondern generell finde ich's einfach immer besser beraten, wenn man den Lesern den Freiraum lässt. Wenn ich als Autor, das könnte jetzt auch, dass ich ein Bild gemalt hätte als Maler oder als Regisseur, der einen Film gemacht hat, das im Nachhinein nochmal durch Aussagen irgendwie in eine andere Richtung lenken will oder die Rezeption irgendwie modifizieren will, ist der falsche Weg, weil dann hätte ich das im Werk selber machen können.
Man hat so das Gefühl, wenn man das liest, da ist so ein Unbehagen an der modernen Welt. Man weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Also manchmal gibt so Zeilen, dass so die Bürgerlichkeit irgendwie abgelehnt wird. Gleichzeitig fragt man sich natürlich, ist unsere zeitgenössische Welt so uninteressant und ist sie im Grunde auch so wenig spannend, dass man sich nach den Momenten sehnt, in denen es eben zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt, in denen es zu aber auch zu Freundschaft kommt und all diesen Momenten, die dann wichtiger sind, als ein großes Auto zu haben.
Ja, da ist Heiko vielleicht eben in seiner ganz eigenen Art und Weise, wie er eben ist, dass Heiko eben irgendwie in gewisser Weise in seiner Ablehnung und in dem, wie er eben mit diesen gewissen Brandings irgendwie umgeht oder die vielleicht verurteilt aus seiner eigenen Weltsicht, in gewisser Weise eben beispielhaft stehen könnte für jeden im Grunde. Weil es für jeden irgendwas gibt, was er oder sie ablehnt oder verurteilt und eben diese Gleichförmigkeit, dass sie natürlich auch zu so einer gewissen Sehnsucht ist vielleicht das falsche Wort, ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, Nervenkitzel kann man es vielleicht auch nennen, obwohl das schon zu spezifisch ist, stehen kann. Je gleichförmiger es irgendwie wird, desto mehr sucht man sich, denke ich, einfach Punkte und Orte und Zeiträume, in denen man da wieder ausbrechen kann. Also natürlich gibt es auch den anderen Weg, dass man sich dem irgendwie der Gleichförmigkeit ergibt.
Du hast gerade gesagt, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Man passt sich an oder man versucht irgendwas zu erhalten, was aber in dem Buch auch keine wirklich sozusagen erstrebenswerte Szenario ist, weil sozusagen Heiko der einzige von seinen Freunden ist, der es nicht so richtig schafft, sich zu lösen, weil man das Gefühl hat, also alle haben irgendwas, egal ob ein Job oder eine Beziehung oder irgendwie finden sie irgendwas im Leben, was ihnen hilft. Bist du pessimistisch, was sozusagen die Möglichkeiten betrifft? Also gibt es tatsächlich nur diese beiden Arten zu leben?
Nee, also ich meine es nicht, dass es ausschließlich diese beiden Möglichkeiten gibt. Aber ich beziehe das natürlich auf den Großteil der Gesellschaft, der relativ standardisiert einfach lebt. Natürlich gibt es tausende, Millionen Wege mit Gesellschaft umzugehen und gesellschaftlichen Konventionen umzugehen.
Was glaubst du, müsste passieren, damit er sozusagen es schafft, ein Leben zu führen, das ihn selbst befriedigt und trotzdem vielleicht eben nicht dort endet in so einer total standardisierten Welt?
Vielleicht ist das am Ende des Buches schon passiert. Eben dadurch, dass es relativ offen gehalten ist, das Ende des Buches, was aber in der Rezeption jetzt erfahrungsgemäß auch von vielen Leuten gar nicht so offen gesehen wird. Also manche lesen da auch eine sehr eindeutige Richtung rein, ob es jetzt eine pessimistische ist oder eine optimistische. Ja, vielleicht ist es, um jetzt irgendwie in Story zu reden, vielleicht ist es nicht allzu schlecht für ihn, zum ersten Mal diese Reibungsfläche, die er sonst zu allem aufgebaut hat, sei es jetzt zu seiner biologischen Familie, zu Schule, Beruf, Karriere sozusagen, zu Menschen, die nicht zu seiner Peer Group gehören, zum Ende des Buches hin eben zu seinen Freunden aufbaut, um sich von denen wiederum abzustoßen und um dann irgendwie vielleicht für sich zu sehen, was wirklich wichtig ist, weil es ist ja alles, also der Roman ist ja komplett aus seiner Sicht geschrieben, es ist ja alles sehr subjektiv durch Heiko gefärbt und wenn man wirklich faktisch drauf guckt, ist natürlich auch diese Abspaltung von seinen Freunden, die er irgendwie da wahrzunehmen glaubt, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also vor allem Ulf und Kai auch sagen ihm ja immer wieder, nur weil wir jetzt da nicht mehr mitmachen, sind wir ja trotzdem noch Freunde, was er natürlich nicht wahrhaben will oder irgendwie nicht sieht. Aus einer distanzierteren Position könnte man vielleicht sagen, dass gerade dieser Moment der Abgrenzung von dem Einzigen hat, wo er sich subjektiv gesehen wieder dran festhalten kann, vielleicht im Nachhinein sogar gut ist.
Sag noch zum Schluss, was machst du als nächstes?
Zweiten Roman schreiben. Also es wird erstmal wieder ein Roman. Dann mal schauen, was danach kommt.
Das war Philipp Winkler, zu Gast bei Bastian Astong. Suche und Ordnung gibt es jeden Sonntag ab 16 Uhr bei Detektor FM im Wortstream und natürlich als Podcast. Abonnieren kann man den Podcast bei iTunes, der Podcast-App von Apple, Podcast Addict oder jedem anderen Podcast-Programm Ihrer Wahl. Und über eine positive Bewertung auf iTunes freuen wir uns natürlich auch. Die nächste Ausgabe erscheint dann am 2. Juli. Bis bald.
Suche und Ordnung. Das Literaturgespräch bei Detektor FM.